Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, Ihren Glauben zu vertiefen. Wir lesen im Katechismus der katholischen Kirche heute den dritten Teil weiter, das Leben in Christus, und da sind wir beim neunten Gebot angelangt. Für alle, die aufschlagen wollen, mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2514. 2514, es geht heute um das neunte Gebot. Bei uns zu Gast ist wieder Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Könnten Sie einen Einstieg geben für alle, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren, wo wir denn gerade so stehen?
Ja, wir kommen schon bald zum Ende in der Betrachtung der 10 Gebote. Das 9. und 10. Gebot heißen in der katechetischen Überlieferung: Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Es gibt hier einen inneren Zusammenhang mit dem Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht stehlen. Wir können sagen, dass es in diesem 9. Gebot um die Vertiefung geht, des Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen. Es wird aufzeigen, dass eben der Ehebruch eigentlich schon beginnt mit dem Begehren. Und du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Da sieht man, dass das irgendwie zu tun hat, also das Stehlen fängt eben beim Begehren an. Also es geht darum, dass wir sozusagen auf die Wurzeln von schweren Verstößen gegen frühere Gebote kommen. Wir sollten vielleicht auch den Titel dann noch lesen, nicht gerade beginnen bei der Nummer 2514, sondern eben auch die Schriftstellen davor noch einbeziehen.
Klar, gut. Da steht nur keine Nummer vor.
Eben, das ist so.
Genau. Ja. Also aus dem Buch Exodus, aus dem Alten Testament, Exodus, das 20. Kapitel. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und im Matthäusevangelium heißt es dann: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.
Ja, also das etwas vielleicht Stoßende bei dem Text aus dem Alten Testament ist, dass die Frau da in der Reihe des Besitzes sozusagen aufgezählt wird. Man kann zwar immer noch sagen, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Das Haus ist natürlich eben nicht einfach nur das, was materiell dasteht, sondern eben das, was repräsentiert wird auch durch die Ehe von Mann und Frau. Im Buch Deuteronomium sind diese beiden Gebote auseinandergehalten. Da heißt es dann, du sollst nicht begehren an erster Stelle nach der Frau deines Nächsten, und beim nächsten Gebot dann wird nur noch gesprochen von dem, was dem Nächsten gehört, also von seinem Besitz. Die Stelle aus dem Neuen Testament, die ist ja dann ganz klar, worum es jetzt hier geht, eben dieses Begehren nach der Frau eines anderen, eben das sich zeigt im lüsternen Blick. Und wie Jesus dann meint, beginnt eben schon im Herzen der Ehebruch und nicht erst bei der Vollendung der Tat.
Der heilige Johannes unterscheidet drei Arten der Begehrlichkeit oder Begierde: die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die Hoffart der Welt. Gemäß der katholischen katechetischen Tradition verbietet das 9. Gebot die fleischliche Begierde, das 10. die Begierde nach fremdem Besitz.
Hier haben wir eben diese Aufteilung in Bezug auf das Begehren zwischen Besitz und zwischen eben dem Begehren nach der Frau, also nach der fleischlichen Begierde. Das entspricht eben dieser Tradition, die auf Johannes zurückgeht. Die Bibelstelle ist unten angegeben, 1. Johannes 2,16.
Seiner etymologischen Bedeutung nach kann das Wort Begierde jede heftige Form des menschlichen Verlangens bezeichnen. Die christliche Theologie versteht darunter eine Regung des sinnlichen Strebevermögens, die sich der menschlichen Vernunft widersetzt. Der heilige Apostel Paulus gebraucht das Wort für das Aufbegehren des Fleisches wider den Geist. Die Begierde entstammt dem Ungehorsam der ersten Sünde. Auch wenn die Begierde selbst keine Verfehlung ist, stört sie doch die Ordnung der sittlichen Kräfte des Menschen und macht diesen geneigt, Sünden zu begehen.
Das Begehren selber ist zunächst einmal etwas ganz Natürliches, Menschliches, dass der Mensch Verlangen hat nach etwas, was ihm fehlt. Mit dem Wort Begierde ist eben eine Art des Verlangens bezeichnet, die ungeordnet ist, die, wenn man ihr nachgibt, sündhaft wird. Das ist ja eben die Folge des Sündenfalles, dass die Harmonie gestört ist zwischen der Vernunft und dem Willen, dass der Mensch begehrt nach Dingen, die er eigentlich nicht will, dass er so eben Dinge tut, die unvernünftig sind, die den Geboten widersprechen und so dann sündhaft werden. Darunter haben wir zu leiden, aber eben die Begierde selber, das ist sozusagen eine Befindlichkeit des Menschen nach dem Sündenfall. Aber wenn es ihm eben nicht gelingt, diese Begierde zu meistern, wenn er ihr nachgibt, dann sündigt er. Also es ist sozusagen, man könnte auch sagen, um es zeitgemäß auszudrücken, es ist diese beständige Tendenz zum Egoismus, zur Ich-Bezogenheit, also wo der Mensch nur noch sich selber sieht, sein eigenes Interesse und absieht vom Willen Gottes und absieht vom Wohl des Nächsten oder der Schöpfung auch.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2516. Weil der Mensch ein aus Geist und Leib zusammengesetztes Wesen ist, besteht in ihm eine gewisse Spannung. Die Neigungen des Geistes und die des Leibes liegen in einem gewissen Widerstreit. Aber dieser Konflikt ist ein Erbe der Sünde. Er folgt aus ihr und bestätigt sie zugleich. Wir erleben ihn im täglichen geistlichen Kampf. Dem Apostel geht es nicht darum, den Leib zu diskriminieren und zu verurteilen, der zusammen mit der Geistseele die Natur des Menschen und seine personale Subjektivität bildet. Er handelt vielmehr von den Werken oder besser von den habituellen Verhaltensweisen, Tugenden und Lastern, die sittlich gut oder böse sind, als Frucht der Unterordnung im ersten Fall oder des Widerstandes im zweiten gegen das Heilswirken des Heiligen Geistes. Deshalb schreibt der Apostel, wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen.
Es ist ganz wichtig, dass gut zu verstehen, denn hier und da wird Paulus missverstanden, wenn er von diesem Gegensatz von Geist und Leib oder vom Fleisch redet, dass man dann meint, Paulus verachte die leibliche Dimension des Menschen. Dem ist aber nicht so, sondern genau das ist gemeint, worum es hier in diesem Gebot geht, dass der Mensch eben mit seiner geistigen Geisteskraft und auch angeleitet durch eine Gefügigkeit dem Heiligen Geist gegenüber dieses Begehren des Leibes beherrschen soll. Und sobald er eben als Folge der Sünde eben begehrlich wird, sozusagen dieses sinnenhafte Verlangen dominiert und sich nicht mehr fügt der Geistseele und dem Heiligen Geist, da entsteht dann eben diese Begierde und daraus dann, wenn man dieser Begierde folgt, die Sünde. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass unser Leben halt doch auch ein beständiger Kampf ist. Also auch als Getaufte haben wir trotzdem mit dieser immer drohenden Konflikt zwischen Geist und Fleisch, in diesem Sinne, wie ich das beschrieben habe, zu kämpfen.
Dann lesen wir weiter beim zweiten Abschnitt, Läuterung des Herzens, die Nummer 2517 im Katechismus der katholischen Kirche. Das Herz ist der Sitz der sittlichen Persönlichkeit. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, heißt es im Matthäusevangelium. Beim Kampf gegen das Begehren des Fleisches bedarf es der Läuterung des Herzens und des Maßhaltens. Bewahre dich in Einfachheit und Unschuld, und du wirst wie die kleinen Kinder sein, die das Böse, das das Menschenleben zerstört, nicht kennen.
Ja, das Herz eben jetzt mehr als Mitte der Person verstanden, eben als Sitz der Persönlichkeit, so wie das die Bibel, wie das Jesus auch sieht. Hier kommt eben noch einmal dieser Grundgedanke dieses Gebotes, dass eben Mord, Ehebruch, Unzucht, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern die entstehen eben in diesem Begehren des Herzens. Sie kommen aus dem Inneren des Menschen und müssen deswegen in Zucht gehalten werden. Und hier eben kommt wieder das Stichwort vom Maßhalten, und wir erinnern uns eben an diese Lehre der Tugenden, die wir im allgemeinen Teil dieses Teiles des Katechismus, das Leben in Christus, betrachtet haben, eben das Maßhalten, das ist diese Tugend, die uns hilft, die richtige Ordnung zu finden, so dass eben diese das Begehren nicht zerstörerisch wird, so wird, dass es eben nicht in der richtigen Ordnung ist.
Die sechste Seligpreisung verkündet: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz haben jene, die ihren Verstand und ihren Willen mit den Forderungen der Heiligkeit Gottes in Einklang gebracht haben, vor allem in drei Bereichen: in dem der christlichen Liebe, dem der Keuschheit oder geschlechtlichen Lauterkeit und in dem der Wahrheitsliebe und der Rechtsgläubigkeit. Die Reinheit des Herzens, des Leibes und des Glaubens stehen miteinander in Verbindung. Die Christen müssen die Artikel des Symbolum glauben, damit sie als Glaubende Gott gehorchen, als Gehorchende sittlich gut leben, als sittlich gut Lebende ihr Herz läutern und als ihr Herz läuternde das, was sie glauben, erfassen.
Das ist wieder so ein wunderbarer Text von Augustinus, der so, wenn man das bildlich darstellen müsste, müsste man einen Kreis zeichnen. Also es geht vom Glauben aus und führt zu einer vertieften Sicht des Glaubens wieder zurück. Dieser Kreis führt dann eben über den Gehorsam. Glauben kommt vom Hören. Ich muss auf Gott hören, dann auch gehorchen. Wenn ich gehorche den Geboten Gottes, dann führe ich ein gutes Leben. Wenn ich, um ein gutes, im guten Leben zu verharren, muss ich das Herz läutern, weil da immer wieder die Begierlichkeiten aus dem Herzen kommen. Und wenn ich das Herz läutere, dann erfasse ich den Glauben wieder tiefer. Und wichtig ist es, sich klarzumachen, dass eben diese Seligpreisung vom reinen Herzen eben jetzt nicht nur und ausschließlich die Geschlechtlichkeit betrifft, die geschlechtliche Lauterkeit, sondern die christliche Liebe im Ganzen und natürlich sogar eben die Aufrichtigkeit, die Wahrheitsliebe. Und da spüren wir wieder den inneren Zusammenhang, der besteht unter den verschiedenen Geboten Gottes. Die hängen alle innerlich zusammen. Und immer kommt es darauf an, eben wie es hier heißt, den Verstand und den Willen in Einklang zu bringen mit Gottes Heiligkeit. Dieser Widerspruch zwischen Verstand und Willen, das ist ja Das können wir ja in unserem Leben selber erfahren, dass wenn wir sündigen, irgendwie wissen wir, dass es nicht in Ordnung ist und doch meinen wir im Moment, es sei etwas Gutes, was wir da uns antun, obwohl wir irgendwie wissen, dass wir uns nichts Gutes antun. Also dieser Widerspruch zwischen Verstand und Willen. Und darum geht es eben, da den Einklang zu finden. Und im Leben der Heiligen können wir das ja dann eigentlich immer wieder entdecken, dass sie das darum gerungen haben und dass ihnen das mit der Hilfe Gottes dann gelungen ist.
Den Herzensreinen ist verheißen, dass sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und ihm ähnlich sein werden. Ein reines Herz ist Voraussetzung der Gottesschau. Schon heute befähigt es uns, die Dinge im Lichte Gottes zu sehen und andere als Nächste anzunehmen. Es lässt uns den menschlichen Leib, unseren eigenen wie den des Nächsten, als Tempel des Heiligen Geistes, als Spur der göttlichen Schönheit wahrnehmen.
Also diese Herzensreinheit als nun Harmonie, als Fähigkeit, eben im Einklang mit sich, mit Gott und mit dem Nächsten eigentlich leben zu können, eben die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht, den Nächsten anzunehmen, ihn als Nächsten anzunehmen, was ja auch nicht immer leicht ist. Und auch zu einer Selbstannahme zu kommen in Bezug auf den eigenen Leib, sich selber in geordneter Weise zu lieben. Liebe Gott mit ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da haben wir wieder das große Gebot, Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, von dem ja alle einzelnen Gebote Ausfaltungen sind.
Wir sind in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb im 9. Gebot für alle, die später dazugekommen sind. Wir sind jetzt bei der Nummer 2520. Kampf um die Reinheit heißt dieser Abschnitt. Die Nummer 2520. Die Taufe verleiht dem Täufling die Gnade der Reinigung von allen Sünden. Der Getaufte muss aber weiterhin gegen die Begierde des Fleisches und die ungeordnete Begehrlichkeit ankämpfen. Mit der Gnade Gottes gelingt ihm das, durch die Tugend und Gabe der Keuschheit, denn die Keuschheit ermöglicht, mit aufrichtigem und ungeteiltem Herzen zu lieben. Durch die lautere Absicht, die das wahre Ziel des Menschen ins Auge fasst, denn der Getaufte sucht mit arglosem Auge, in allem den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Durch die äußerlich und innerlich lautere Sichtweise, durch die Beherrschung der Gefühle und der Fantasie, durch die Zurückweisung jedes Wohlgefallens an unreinen Gedanken, die zur Abkehr vom Weg der göttlichen Gebote verleiten. Im Buch der Weisheit heißt es, der Anblick erregt die Sehnsucht der Toren. Durch das Gebet schließlich. Ein Zitat von Augustinus ist dann eingefügt aus den Bekenntnissen. Ich glaubte, die Enthaltsamkeit sei Sache der eigenen Kraft. Denn in meiner Torheit wusste ich nicht, was geschrieben steht, dass keiner enthaltsam sein kann, außer wem Gott es gibt. Du hättest es mir gegeben, wenn ich mit innerlichem Seufzen dein Ohr bestürmt und in gefestigtem Glauben meine Sorge auf dich geworfen hätte.
Ja, dieser letzte Text von Augustinus ist ja erhellend, wenn wir sein Leben uns in Erinnerung rufen. Er hatte ein uneheliches Kind, lebte in einem Verhältnis und er konnte dann im Laufe der Zeit das überwinden, so wie er eben hier schreibt, wie er es hier andeutet. Nun, zunächst einmal glaubte er eben mit eigener Kraft, das erreichen zu können, und er musste die Erfahrung machen, dass eben, wenn man hier falsche Wege geht, es dann nicht mehr gelingt aus eigener Kraft. Und dass eben die, wie es vorher in diesem Abschnitt heißt, dass eben die Keuschheit einerseits eine Tugend ist, also etwas, was man üben kann, wo man Fortschritte machen kann, aber zugleich eben eine Gabe, die man von Gott erbitten muss. Also, wie ich es vorhin schon sagte, wir sind zwar getauft und die Taufe schenkt uns die Vergebung aller Sünden, aber die Folgen der Erbsünde bleiben, so dass wir weiter zu kämpfen haben mit ungeordneten Begehrlichkeiten. Und der Katechismus lässt uns hier nicht allein, ohne Anregung, wie das, was das konkret bedeutet, diese Hilfe aus dem Glauben, eben die Gabe, die Tugend der Keuschheit. Dann erinnert er daran, dass wir eben immer das wahre Ziel vor Augen haben sollen. Wir sollen also uns nicht einfach überrollen lassen von einer momentanen Begehrlichkeit, sondern uns bewusst bleiben, dass wir auf die Ewigkeit hin leben, dass wir vor Gott leben, dass wir seinem Willen verpflichtet sind. Und dann ganz konkret und praktisch, dass es darauf ankommt, eben die Gefühle zu beherrschen, die Fantasien zu beherrschen und eine ungeordnete Fantasie beginnt eben damit, was wir mit den Augen an Bildern in uns aufnehmen und woraus dann eben auch entsprechende Gefühle entstehen. Also es geht darum, eben die Augen in Zucht zu halten, so dass wir nicht beliebig aufwühlende Bilder in unser Herz hineinlassen. Hier muss man gleich erwähnen, dass das in unserer Zeit ziemlich schwierig geworden ist, weil wir in einer Umwelt leben, wo schon von der Werbung her ständig appelliert wird sozusagen an die menschliche Begehrlichkeit, gerade auch auf geschlechtlichem Gebiet, weil die Werbemacher ganz genau wissen, dass der Mensch hier versuchbar ist und dass er hier leicht schwach wird. Und das wollen sie ausnützen eben in der Werbung, damit man dann Dinge kauft, die man eigentlich gar nicht so braucht und die einem gar nicht unbedingt gut tun. Und dann eben ganz wichtig an letzter Stelle hier in der Aufzählung eben das Gebet. Das heißt, dass wir eben wirklich die Hilfe Gottes erflehen, dass es uns gelingt, in diesem Kampf um die Reinheit eben die richtige Ordnung zu wahren. Ich kann eben ganz unterschiedlich den Leib des Menschen betrachten. Ich kann seine Schönheit zum Beispiel in der Kunst auf mich wirken lassen. Ich kann mich inspirieren lassen zu einem Lobpreis des Schöpfers, der den Mensch so wunderbar schön geschaffen hat. Oder aber ich kann mit Augen der Begierde auf den Leib des Menschen blicken und dann eben in diese ungeordnete Begehrlichkeit hineinrutschen, welche eben dieses Gebot uns in unserem Interesse untersagt.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2521. Reinheit verlangt Schamhaftigkeit. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Mäßigung. Die Schamhaftigkeit wahrt den Intimbereich des Menschen. Sie weigert sich zu enthüllen, was verborgen bleiben soll. Sie ist auf die Keuschheit hingeordnet, deren Feingefühl sie bezeugt. Sie lenkt Blicke und Gesten entsprechend der Würde der Menschen und ihrer Verbundenheit.
Auch hier fällt uns sofort auf, wie es schwierig geworden ist, eben diese Schamhaftigkeit zu leben, diese Haltung der Reinheit in diesem Bereich zu leben. Wenn wir an die Raffinesse der Moden in der Kleidung denken, wo eben ganz subtil gespielt wird mit Enthüllung und Verhüllung, so dass eben die Versuchlichkeit des Menschen hier durchaus zum Tragen kommt. Und ich vermute, dass es betrifft ja hier hauptsächlich die Frauen. Ich vermute, dass da so viele junge Frauen sich gar nicht so richtig bewusst sind, was sie auslösen, wenn sie dem Diktat der Mode folgen und eben in einer Weise sich zeigen, die irgendwie den Intimbereich des Menschen verletzt. Ich denke, dass hier noch viel auch in der Erziehung geleistet werden müsste, um da diese Haltung der Schamhaftigkeit zu unterstützen.
Die Schamhaftigkeit schützt das Geheimnis der Personen und ihrer Liebe. Sie lädt zu Geduld und Mäßigung in der Liebesbeziehung ein. Sie verlangt, dass die Bedingungen der endgültigen Bindung und wechselseitigen Hingabe von Mann und Frau erfüllt seien. Zur Schamhaftigkeit gehört auch Bescheidenheit. Sie beeinflusst die Wahl der Kleidung. Wo sie die Gefahr einer ungesunden Neugier vermutet, gebietet sie Schweigen und Zurückhaltung. Sie wahrt Diskretion.
Also hier noch einmal ein Hinweis auf die Bedeutung der Schamhaftigkeit, gerade auch in Bezug auf die Person. Und damit wären wir auch wieder beim Gedanken der Personenwürde. Also hier geht es eben auch um den Schutz der Personenwürde. Es geht darum, dass nicht eben die Liebesbeziehung, die echte Liebesbeziehung gefährdet wird durch bloße Begehrlichkeit. Im Grunde genommen wollen die Menschen ja geliebt werden, und wenn nur die körperlichen Reize zur Schau gestellt werden, dann löst das beim Gegenüber vor allem Begehrlichkeit aus, und die ist wirklich nicht zu verwechseln mit personaler Liebe. Und deswegen ist es richtig, wenn hier auch die endgültige Bindung, die wechselseitige Hingabe von Mann und Frau ins Spiel gebracht wird. Also man muss eigentlich gerade die Menschen daran erinnern, dass sie eigentlich ihr zukünftiges Glück gefährden, eben die erfüllende, beglückende Hingabe von Mann und Frau in der Ehe, in der Familie, wenn sie Begehrlichkeiten wecken oder der Begierde irgendwie nachgeben.
Es gibt eine Schamhaftigkeit der Gefühle wie des Körpers. Sie erhebt zum Beispiel Einspruch gegen die voyeuristische Ausbeutung des menschlichen Körpers in gewissen Reklamen oder gegen die Bestrebungen mancher Medien, bei der Enthüllung intimer Dinge zu weit zu gehen. Die Schamhaftigkeit regt zu einer Lebensweise an, die den Zwängen der Mode und dem Druck vorherrschender Ideologien widersteht.
Hier nennt nun der Katechismus ausdrücklich diese moderne Gefährdung, von der ich schon gesprochen habe, eben dieses Voyeuristische, das wirklich in der Werbung überhand genommen hat. Die Medien, das ist ja auch, hat überhand genommen, dass die Leute zwar nicht mehr beichten gehen, wohin eigentlich solche Probleme gehörten, in die Vergebung durch Gott, im Sakrament der Beichte, dass man jetzt öffentlich in solchen Talkshows vor einem Studiopublikum die intimsten Dinge preisgibt und damit irgendwie auch die Intimsphäre des Menschen verletzt. Das ist, wir haben kein Gespür mehr dafür, und das wirkt sich negativ aus eben im gesellschaftlichen Leben.
Die Ausdrucksformen der Schamhaftigkeit sind von Kultur zu Kultur verschieden. Überall wohnt ihnen jedoch die Ahnung einer dem Menschen eigenen geistigen Würde innen. Sie entsteht durch das Erwachen des personalen Bewusstseins. Kinder und Jugendliche zu Schamhaftigkeit erziehen heißt, Achtung vor der menschlichen Person zu wecken.
Wenn man Kinder heranwachsen sieht, dann beobachtet man leicht, wie sich, ich meine es also im vierten, fünften Lebensjahr, das natürliche Schamgefühl entwickelt. Und es hat in den vergangenen Jahrzehnten pädagogische Tendenzen gegeben, welche ganz bewusst dieses Schamgefühl eigentlich bekämpfen wollten oder verhindern wollten, dass sich das entwickeln konnte, so in ganz linken pädagogischen Ansätzen. Und das hat eigentlich wirklich nur negative Früchte gezeigt. Es ist ganz wichtig, dass sich das Schamgefühl entfalten kann, dass das im richtigen Sinne man die Kinder zur Schamhaftigkeit erzogen werden, das heißt nicht zur Prüderie, aber doch zu einer Achtung vor der personalen Würde des Menschen. Das ist ganz wichtig, und auch andere Kulturen kennen im Grunde genommen das, wenn auch die Regeln im Einzelnen verschieden sein mögen.
Die christliche Reinheit erfordert eine Reinigung des gesellschaftlichen Umfeldes. Sie verlangt von den Massenmedien jede Ausdrucksweise, die auf Rücksichtsnahme und Zurückhaltung bedacht ist. Herzensreinheit befreit von diffuser Erotik und meidet Schauspiele, die Voyeurismus und Sinnestäuschung begünstigen.
Auch hier wird der Katechismus sehr konkret. Wie wir schon andeutungsweise ausgeführt haben, ist unsere ganze Gesellschaft von dieser diffusen Erotik bestimmt. Und das tut der ganzen Gesellschaft nicht gut. Hier wäre eigentlich nötig eben eine Reinigung des gesellschaftlichen Umfeldes. Christen in der Politik, dort wo sie stehen, sollen hier eine Verantwortung wahrnehmen, soweit dies möglich ist. Aber solche Dinge sind extrem schwer zu steuern. Das hat eine Eigendynamik genommen, scheint mir so in den letzten Jahrzehnten, die man nicht so leicht wird in den Griff bekommen können.
Die sogenannte Permissivität der Sitten beruht auf einer irrigen Auffassung von der menschlichen Freiheit. Die Entwicklung der Freiheit bedarf der Erziehung durch das sittliche Gesetz. Von den Erziehern ist zu verlangen, dass sie der Jugend eine Unterweisung vermitteln, welche die Wahrheit, die Eigenschaften des Herzens und die sittliche und geistige Würde des Menschen achtet.
Permissivität der Sitten, das erleben wir. Jeder glaubt hier tun zu dürfen, was ihm gerade beliebt. Das hat mit wahrer Freiheit nichts zu tun. Freiheit ist nicht Freiheit zur Sünde, Freiheit zum Unrecht, Freiheit zu einer falschen Selbstverwirklichung, sondern Freiheit muss das sittliche Gesetz im Auge behalten. Es ist die Freiheit, den geraden, den guten Weg aus eigenem Antrieb gehen zu dürfen, und das verlangt eine entsprechende Erziehung. Die Jugend hat auch ein Recht auf so eine Unterweisung. Ich habe den Eindruck, dass gerade in diesem Bereich die Jugend sehr orientierungslos geworden ist, weil die Erwachsenen nicht mehr sich in der Lage sehen, hier klare Weisungen zu geben. Ich glaube, dass der verstorbene Papst Johannes Paul II. Hier mit seiner Theologie des Leibes einen ungeheuer starken Impuls gegeben hat, der bei weitem noch nicht durchgedrungen ist überall zur Jugend, die eben so eine Orientierung bräuchte.
Die gute Botschaft Christi erneuert unausgesetzt Leben und Kultur des gefallenen Menschen und bekämpft und beseitigt Irrtümer und Übel, die aus der stets drohenden Verführung zur Sünde hervorgehen. Unablässig reinigt und hebt sie die Sitten der Völker. Die geistigen Vorzüge und Anlagen eines jeden Volkes oder einer jeden Zeit befruchtet sie sozusagen von innen her mit überirdischen Gaben, festigt, vollendet und erneuert sie in Christus.
Das ist ein Zitat aus dem Konzilsdokument Gaudium et Spes, der großen pastoralen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine sehr positiv formulierte Botschaft, eben, dass das Evangelium von Christus das Leben und die Kultur zu heben vermögen. Die Erfahrung zeigt, dass die Menschheit halt immer wieder zu wenig auf diese Botschaft Christi hört und sie sich zu wenig aneignet. Und deswegen kommen diese Kräfte, die im Glauben liegen, zur Erneuerung der Sitten mit einem größeren Respekt vor der Würde des Menschen zu wenig zum Tragen. Das ist die große Schwierigkeit, vor der wir stehen. Wir haben wirklich, man kann wirklich sagen, wir haben die Rezepte für ein gutes Gelingen unseres Lebens in der Botschaft von Jesus Christus, in den Weisungen der Kirche, und trotzdem trägt das so wenig Früchte, weil die Menschen immer geneigt sind, doch nicht so recht zu glauben, dass dieser Weg der Mäßigung, der Zucht, der Ordnung sie eigentlich weiterbringt und ihnen hilft.
Dann lesen wir jetzt noch zum Abschluss die Kurztexte vor und besprechen die noch einmal im Rückblick, eine kurze Zusammenfassung, die der Katechismus hier selber gibt, noch einmal von diesen Artikeln, die wir jetzt gehört haben. Die Nummer 2528. Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.
Also das neunte Gebot als ein Verfolgen dieses Gebot, also ein Vertiefen des Gebotes, du sollst nicht die Ehe brechen. Da ist der Bezug direkt hergestellt. Es geht darum, welche inneren Haltungen, welche Herzenshaltungen verhindern den Ehebruch.
Das neunte Gebot warnt vor der fleischlichen Begierde oder Begehrlichkeit.
Es geht hier also hauptsächlich um die geschlechtliche Begierde, um diese Begehrlichkeit im sexuellen Bereich. Und es geht um eine Warnung eben. Es ist das Gebot des Ehebruchs ist ein eigentliches Verbot. Hier geht es um eine Warnung, dass eben die geschlechtliche Begehrlichkeit, das Nachgeben dieser Begehrlichkeit gegenüber, dann die Ganzhingabe von Mann und Frau in der Ehe erschwert und behindert.
Der Kampf gegen die fleischliche Begierde geschieht durch Läuterung des Herzens und Übung des Maßhaltens.
Es geht darum, dass wir unsere eigenen Motive ehrlich, aufrichtig wahrnehmen in der Begegnung mit anderen Menschen, auch mit Menschen des anderen Geschlechtes, dass wir so eben die richtige Einstellung in diesem Bereich suchen und vertiefen und dann eben die Tugend des Maßhaltens üben, eben die richtige Ordnung, um die richtige Ordnung ringen in diesem Bereich.
Die Reinheit des Herzens wird uns Gott schauen lassen. Sie lässt uns schon jetzt alles im Lichte Gottes sehen.
Das macht uns erst glücklich, weil es der Schöpfung entspricht, dass wir eben versuchen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Gott hat einen Blick, einen bejahenden Blick, einen Blick der Liebe und eben nicht des Begehrens. Und diesen Blick Gottes dürfen wir uns zu eigen machen.
Zur Läuterung des Herzens braucht es Gebet, Keuschheit, Reinheit der Absicht und des Blickes.
Hier steht das Gebet an erster Stelle in diesem Kampf. Wir sollen eben um die Läuterung, die Reinheit des Herzens beten. Dann die Keuschheit ist eben die richtige Ordnung im Bereich der Geschlechtskraft. Die Reinheit der Absicht, das geht dem noch voraus, dass wir eben unsere Absichten wirklich prüfen. Und es beginnt aber bereits in der Art und Weise, wie wir sehen, wie wir über die Augen die Realität wahrnehmen.
Die Herzensreinheit erfordert Schamhaftigkeit, die in Geduld, Bescheidenheit und Feingefühl besteht. Das Schamgefühl behütet die Intimsphäre der Person.
Etwas, das ganz wichtig geworden ist, gerade in unserer Gesellschaft, eben, wo auf so viele Weisen immer wieder die Intimsphäre missachtet wird, dass wir hier mit im Blick auf dieses Gebot uns ermutigen lassen, das Schamgefühl zu vertiefen, um eben die Intimsphäre der Person und damit auch die Würde der Person zu wahren.
Sie hören die Sendung Katechismus. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin vielleicht auch nicht so der beste Mensch auf dieser Welt, aber ich möchte trotzdem etwas wissen zu dem Thema. Und zwar, wie ist denn der Unterschied zwischen Eros oder Erotik und Begierde? Weil der Eros, das nennt ja auch der Papst in seiner Enzyklika. Und also was da der Unterschied ist und ist das natürlich auch ein Problem dann in der Ehe, weil ich bin jetzt zwar nicht verheiratet, aber ich denke mir, dass ein Mann seine Frau auch als etwas erotisch betrachtet oder als anziehend empfindet oder ja, in der Hinsicht. Ja, und zu dem Thema sexuelle Versuchungen könnte ich vielleicht noch beitragen, dass man vielleicht für die betreffenden Menschen, den man jetzt als ja, begehrlich empfindet, dass man für den betet. Das könnte auch sehr helfen, vielleicht dann die Sünde ja, abzuschwächen. Ja. Das wäre jetzt so meine Frage, mein Beitrag.
Ja, danke.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Der Katechismus spricht ja äußert sich nicht negativ zur Erotik überhaupt, sondern er redet von einer diffusen Erotik. Also die Faszination, die zwischen den Geschlechtern besteht, die Faszination des schönen Leibes, das geschlechtliche Verlangen, das ist eigentlich alles etwas Gutes. Das unterstreicht ja auch der Papst in seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est. Es geht eigentlich immer darum, dass dieses Verlangen oder dass das in der richtigen Ordnung geschieht. Und es ist eben wenn ein Mann sich hingezogen fühlt und auch körperlich angezogen fühlt von der Schönheit seiner Frau, mit der er verheiratet ist, dann ist das etwas anderes, als wenn das Gleiche geschieht in Beziehung zu einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, zu irgendeiner beliebigen Frau. Also es kommt auf die Situation darauf an und es kommt immer auf, innerhalb der Ehe ist ja die Erotik sozusagen gehalten und getragen von einer ganzheitlichen personalen Liebe. Und da hat sie ihren legitimen Ort. Außerhalb der Ehe ist eben diese ganzheitliche Liebe nicht gegeben. Es ist nicht diese Ganzhingabe, von der das christliche Eheverständnis ausgeht, sondern da ist dann die Begierde im Grunde genommen nur, da geht es nur, ich sage jetzt einmal, um die Befriedigung einer Lust. Und das ist das Problematische eigentlich dieser zu bekämpfenden Begehrlichkeit. Das glaube ich auch, dass das Gebet für den anderen oder die andere, wo eine Gefährdung besteht, dass es nicht in der richtigen Ordnung bleibt, eine gute Hilfe sein kann. Das glaube ich auch, weil man ja im Gebet eben doch versucht, diese Beziehung Gott hinzuhalten und auch bereit ist, diese Beziehung unter den Willen Gottes zu stehen. Das ist sicher eine Hilfe.
Ja, vielen Dank.
Danke, Herr Nette, für den Anruf. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wir haben eine Hörerin aus Bludenz aus Österreich, Frau Obermüller. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich, es heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Und es gibt aber doch auch Frauen, die einen anderen Mann begehren. Und wie kann ich das verstehen?
Ja, Sie haben vollständig recht. Das Gebot gilt natürlich in beide Richtungen. Es scheint, dass es früher eher die Gefährdung der Männer war. Und hier haben sich die Frauen, glaube ich, ziemlich angeglichen. Aber das gilt natürlich in beide Richtungen. Also die Warnung des 9. Gebotes betrifft auch Frauen, die Männer begehren und nicht nur Männer, die Frauen begehren. Das ist völlig richtig.
Ja, gut. Danke.
Danke für den Anruf, danke. Frau Obermüller. Alles Gute. Ja, damit sind wir jetzt auch ans Ende der Sendung angekommen. Vielleicht noch ein Schlusswort von Ihnen. Sie haben eben die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Angeschnitten. Ich weiß, könnte man eine ganze Reihe draus machen, aber vielleicht könnten Sie noch etwas dazu mitgeben als Schlusswort. Wäre das möglich?
Ja, im Grunde genommen hat, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche ein Papst, vielleicht weil er ein Philosoph und ein Dichter gewesen ist, in einer Art und Weise über den Menschen, über als Mann und Frau, über die Liebe von Mann und Frau, über die Liebe, die sich in der Sprache des Leibes ausdrückt, gesprochen, wie dieser verstorbene Papst. Das ist etwas, eine völlig vertiefte Sicht des Menschen. Man hat in den vergangenen Jahrhunderten vielleicht eher im Vordergrund gehabt, wo beginnt die Sünde im Verhältnis von Mann und Frau. Und der Papst hat wie eine neue oder eine vertiefte Dimension aufgezeigt von diesem hochzeitlichen Geheimnis, das den ganzen Glauben betrifft. Es spannt sich ein Bogen, würde ich jetzt einmal provokativ sagen, vom eucharistischen Leib, vom Leib Christi, der ja als Sohn Gottes Mensch geworden ist, zum menschlichen Leib, der Leib als Tempel des Heiligen Geistes, hin zum hochzeitlichen Leib, zum hochzeitlichen Geheimnis zwischen Christus und der Kirche, Christus der Bräutigam, die Kirche die Braut. Und das dürfen die Eheleute sozusagen als Erfahrung leben und weitergeben. Also in einer ungeheuren Tiefe hat Johannes Paul II. Diese Dinge entwickelt, hauptsächlich in seinen Katechesen, Mittwochskatechesen damals, über die Theologie des Leibes, über die Ehe, über die Familie. Und da liegen Schätze brach, die es noch zu heben gilt.
Ja, vielleicht können wir da mithelfen, bei Radio Horeb ein paar Schätze da zu heben.
Das wäre schön.
Gut, dann danke für diese Erklärung, Herr Domherr. Und ja, bis nächste Woche dann sozusagen, bis wir dann beim 10. Gebot weitermachen. Für alle, die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen. Ab morgen sind die Kollegen wieder erreichbar unter der 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen einfach auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort können Sie Sendung bestellen oder auch als Podcast herunterladen. Domherr, dürfen Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der mit seinen Geboten und Weisungen uns hilft, dass unser Leben gelingt. Gepriesen sei der Sohn, der Mensch geworden ist und einen menschlichen Leib angenommen hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, der unseren Leib zu seinem Tempel machen will. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und vergelt's Gott, Herr Domherr.
Segne's Gott.
Dann auf Wiederhören auch Ihnen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei waren. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl.